Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand, schön, dass Sie dabei sind. Das Bundesverfassungsgericht mache zu viel Politik, heißt es oft. Dadurch, dass viele Entscheidungen von Regierungen und Parlamenten in Karlsruhe noch einmal geprüft werden, kann dieser Eindruck entstehen. Wie man dem begegnen könnte, zeigt der Jurist Alexander Thiele in seinem Buch Machtfaktor Karlsruhe. Vertrauen und Legitimität gelten als Institutionen, die Stabilität sichern. Das sieht zumindest der französische Historiker Pierre Rosanvallon so. Näheres dazu gleich. Außerdem geht es heute bei Andruck um rechte Medienmacht in Frankreich und die Gegenwehr aus dem Verlagswesen. Und die Philosophin Ina Schmid führt in ihrem aktuellen Buch vor, wie man in Krisenzeiten durch Denken mehr Zuversicht gewinnen kann. Darf man Lehrerinnen generell verbieten, ein Kopftuch zu tragen? Das Bundesverfassungsgericht sagt nein. Der Schutz vor Diskriminierung wog für die Richterinnen und Richter mehr als das Neutralitätsgebot. Das Gericht in Karlsruhe als hohe Instanz wird oft angerufen. Zu oft, findet der Jurist Alexander Thiele. Machtfaktor Karlsruhe heißt sein Buch über das Verhältnis zwischen dem Bundesverfassungsgericht und der Politik. Er geht der Frage nach, wie viel Macht das Bundesverfassungsgericht besitzt, beziehungsweise wie viel man ihm zusätzlich verleiht, indem es oft das letzte Wort über Entscheidungen von Parlamenten oder Regierungen sprechen soll. Peggy Fiebig stellt Thieles Buch vor.
Alexander Thiele beginnt sein Buch mit zwei persönlichen Anekdoten. Er erinnert sich zum einen an seine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung zum Luftsicherheitsgesetz im Jahr 2005 und zum anderen an seine spätere Rolle als Prozessvertreter der Bundesregierung im Verfahren zur Schuldenbremse 2023. Diese Erlebnisse verleihen dem Buch Authentizität und zeigen, wie sehr das Karlsruher Gericht in aktuelle politische Debatten eingebunden ist. In beiden Fällen befanden die Richterinnen und Richter über vorherige Entscheidungen des Parlamentes, also des Souveräns. In beiden Fällen wurden die zuvor verabschiedeten Gesetze für verfassungswidrig erklärt. Fundamentale Fragen unserer Gesellschaft werden immer auch in Karlsruhe mitverhandelt, so Alexander Thiele. Dabei aber stellten sich grundlegende Fragen der Legitimation.
Wie lässt sich dieser Einfluss eines institutionell und personell unabhängigen Gerichts auf den politischen und demokratischen Entscheidungsprozess rechtfertigen? Wo findet er Grenzen? Das sind bis heute die zentralen verfassungstheoretischen Fragen, die in diesem Zusammenhang gestellt werden. Immerhin kommt es dadurch zu einer spürbaren Intervention in die demokratische parlamentarische Willensbildung, ausgerechnet durch eine Institution, die selbst, jedenfalls im Vergleich zum Deutschen Bundestag, eher schwach demokratisch legitimiert ist und angesichts ihrer unabhängigen Stellung für die Folgen ihrer Entscheidungen prinzipiell nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Abwählen lassen sich die RichterInnen auch nach unliebsamen Entscheidungen nicht.
Das Buch beginnt mit einer Rückschau auf die Historie der deutschen Verfassungsgerichtsbarkeit. Alexander Thiele erläutert, wie sich daraus die heutige Struktur und Funktion des Bundesverfassungsgerichtes als einerseits Staatsgerichtshof und andererseits Bürgergericht entwickelt hat. Er erklärt ausführlich die verschiedenen Verfahrensarten und ihre Bedeutung. Angefangen bei der sogenannten Normenkontrolle, in der die grundsätzliche Vereinbarkeit von Bundes- oder Landesrecht mit der Verfassung geprüft wird, über die Verfassungsbeschwerde als Jedermannklage bis hin zum Parteiverbotsverfahren. Und immer wieder werden die Querverbindungen zu den jeweils zu verhandelnden politischen Fragen gezogen. Beispiel Normenkontrollverfahren. Klageberechtigt sind die Bundesregierung, eine Landesregierung oder in der Praxis am bedeutsamsten ein Viertel der Mitglieder des Bundestages.
Dadurch hat nicht zuletzt die politische Opposition im Bundestag in der Regel die Möglichkeit, politische Niederlagen auf die rechtliche Ebene zu verlagern und in Karlsruhe unter Umständen in einen Sieg zu verwandeln. Diese weitreichende Kompetenz, den parlamentarischen Gesetzgeber zu kontrollieren und in seine Schranken zu verweisen, macht das Bundesverfassungsgericht zu dem einflussreichen Gericht, als das es oben skizziert wurde. Wie sich zeigen wird, ist es aber gerade diese Kompetenz, durch die das Gericht die politischen Gestaltungsmöglichkeiten des demokratischen Gesetzgebers weitreichend verengen kann, wodurch es zu einem bedeutenden Machtfaktor im System des Grundgesetzes avanciert.
Diese Machtfülle aber sieht Thiele nicht unbedingt positiv. Die Erwartungen, die an Karlsruhe gerichtet werden, seien zu hoch, meint der Jurist. Zumal Verfassungsrecht eben nicht so eindeutig ist, wie es in der Bevölkerung oftmals wahrgenommen werde.
Man schaut eben nicht einfach auf der Suche nach einer Lösung ins Grundgesetz und findet sie dort, sondern da findet man dann Begrifflichkeiten wie Demokratieprinzip, Rechtsstaatsprinzip, Sozialstaatsprinzip und daraus werden dann für einen konkreten Fall Lösungen abgeleitet. Und wenn ich das schon sage, merkt man, dass man da sehr unterschiedlich diese Inhalte dann füllen kann. Und genau das passiert. Und diese Sehnsucht nach Eindeutigkeit und Klarheit kann das Recht häufig überhaupt nicht erfüllen. Das ist aber etwas, was die Bevölkerung häufig erwartet, wenn sie nach Karlsruhe schaut.
Zahlreiche wegweisende Entscheidungen hätten durchaus auch anders ausfallen können, schreibt Alexander Thiele. Mit weitreichenden Konsequenzen für den politischen Raum und das gesellschaftliche Zusammenleben. Damit aber werde das Bundesverfassungsgericht zwangsläufig zu einem politischen Akteur, sagt er. Allerdings eben zu einem mit deutlich geringerer demokratischer Legitimation als das Parlament. Thiele fordert deshalb eine intensivere öffentliche Debatte über die Rolle des Karlsruher Gerichtes. Es geht ihm um eine Fokusverschiebung. Wieder zurück auf die Politik. Das heißt, einerseits sollte das Bundesverfassungsgericht politischen Entscheidern einen größeren Spielraum geben, gerade auch in Zeiten, in denen Kompromissfindungen immer schwieriger werden. Und andererseits müsse sich auch die Einstellung der Bürgerinnen und Bürger ändern, was wir von der Politik eigentlich erwarten können und was wir auch erwarten sollten.
Mir wird einfach aktuell zu schnell und zu häufig immer nach Karlsruhe geschielt. Karlsruhe ist wirklich mittlerweile nicht nur ein rechtliches, sondern eigentlich ein politisches Argument. Ja, also in den Debatten sehen wir das immer wieder. Und das geht mir einfach zu schnell. Und da müssen wir auch die Erwartungshaltung der Bevölkerung ändern und politische Kompromisse das sein lassen, was sie sind. Politische Kompromisse, die dann auch ein Ende im Parlament finden und nicht fortgeführt werden in Karlsruhe. Man hat ja bisweilen den Eindruck, dass quasi der politische Streit erst mit dem Platzett aus Karlsruhe endet. Und das ist mir zu häufig. Und das würde ich gern so ein bisschen in der Kultur verschieben wollen.
Alexander Thiele möchte mit seinem Buch also zur Diskussion einladen. Nicht nur Juristinnen und Juristen, sondern alle, die sich für das Karlsruher Gericht, seine Funktionsweise und seine Ausstrahlungen interessieren. Insofern sind juristische Vorkenntnisse zum Verständnis auch nicht erforderlich. Seine Darstellung ist klar und auch für juristische Laien nachvollziehbar. Die 130 Seiten bieten in Zeiten aufgeheizter politischer Debatten eine übersichtliche und verständliche Grundlage für eine sachliche Diskussion darüber, was Karlsruhe leisten kann und leisten soll.
Meint Peggy Fiebig über Alexander Thieles Buch Machtfaktor Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht im System des Grundgesetzes. Im Campus Verlag erschienen, 139 Seiten, 18 Euro. Staatliche Institutionen. Das sind Ministerien, Behörden, Gerichte. Das können auch Universitäten oder Krankenhäuser sein. Für den französischen Historiker und Intellektuellen Pierre Rozon-Vallon können aber auch Vertrauen und Legitimität als Institutionen verstanden werden. Insofern, als sie notwendig sind, damit Demokratien funktionieren. Rozon-Vallon nennt sie unsichtbare Institutionen. Im gleichnamigen Buch greift er auch die Debatte über die vermeintlichen Verheißungen digitaler Vernetzung in Politik und Arbeitswelt auf, denn all diese Prozesse können wiederum auf Kosten der wichtigen Institution Vertrauen gehen. Martin Tschechner mit den Einzelheiten.
Noch nie, so konstatiert der Historiker Pierre Rosan-Vallon schon im ersten Satz seines Essays, noch nie waren Staatsapparate derart aufgebläht. Aufgebläht und genau deshalb paralysiert und unfähig, Gesellschaften zu leiten und zu reformieren. Warum sonst laufen Planungen ins Leere, ziehen sich Entscheidungen in die Länge, scheitern Parlamente schon an der Routine, ein öffentliches Amt unfallfrei zu besetzen? Warum sind demokratische Gesellschaften durchdrungen von unversöhnlicher Skepsis gegenüber dem System und wütendem Zweifel an seinen Vertretern? Geschieht das alles trotz immer detaillierter ausgearbeiteter Versuche, Ordnung und Prozesse im Gemeinwesen zu optimieren oder womöglich gerade wegen solcher Ansätze? Höchste Zeit für einen grundlegenden Wechsel der Perspektive. Rosan-Vallon spricht gar davon, ein neues Universum zu erkunden, das Universum der unsichtbaren Institutionen. Für den Nestor der Demokratieforschung in Frankreich sind das Vertrauen, Autorität und Legitimität, scheinbar ideelle Werte also, die er jedoch auf eine Ebene stellt mit höchst reellen Einrichtungen wie Behörden und Ministerien, der Kirche und den Gewerkschaften. Funktional betrachtet, so postuliert Rosan-Vallon, seien auch Vertrauen, Autorität und Legitimität Institutionen. Und zwar insofern,
als sie Faktoren der Integration, Kooperation und Regulierung sind, die die soziale Welt strukturieren. Aber es sind unsichtbare Institutionen, denn sie sind weder durch Statuten definiert, noch durch autorisierte Instanzen gelenkt oder mit Ordnungsmechanismen versehen. Der daher rein funktionale Charakter dieser drei unsichtbaren Institutionen findet seinen Ausdruck vor allem auf zwei Ebenen, im Beitrag zur Organisation der Gemeinsamkeit und in der Schaffung gesellschaftlicher Zeit.
Von dieser Prämisse aus nimmt der Historiker seine Leserinnen und Leser mit auf eine Reise durch Regierungsformen und Regierungshandeln. Von den Römern, auf deren grandios inszenierten Triumphzügen Hunderttausende von Menschen die Macht ihres Gemeinwesens bejubelten, bis in die virtuell definierten Wirklichkeiten von Kryptowährungen und postfaktischer Politik. Dass er dabei Abstand hält zum aktuellen Tagesgeschehen, ist klug. Mag der Leser selbst an gebrochene Zusagen denken, an Brandmauern, die bröckeln, wenn Mehrheiten mit der Brechstange organisiert werden, oder an selbstherrliche Alleingänge bei der Beschaffung von Corona-Schutzmasken. Rosan-Vallon geht es langfristig um die desaströsen Folgen solcher Politik für ihr Verhältnis zum Gemeinwesen.
In einer Zeit, in der eine gewisse politische Ohnmacht intensiv als Ausdruck eines problematischen Pessimismus hinsichtlich des Laufs der Welt empfunden wird, bildet die Moral der politisch Verantwortlichen in der Tat einen fundamentalen Bezugspunkt, der einen Ausgleich bieten könnte. Transparenz sorgt hier für eine präventive Kontrolle.
Das Resultat seiner Überlegungen zu Transparenz, Moral und persönlicher Verantwortung ist ein Essay von fast barocker Fülle und Freude am intellektuellen Spiel. Der Verfasser zitiert Rousseau und Goethe, John Adams und Hannah Arendt, Alexis de Tocqueville und die schmutzigen Tricks im Handel mit gebrauchten Autos. Er wundert sich ein bisschen über die bis heute nimmermüden Versuche amerikanischer Präsidenten, ihrer Politik durch einen wie immer vage definierten Gott ein populistisches Fundament zu bauen und berichtet von den verzweifelten, totalitären und schon deshalb zum Scheitern verurteilten Versuchen auch im eigenen Land, durch Kontrolle der Sprache das Leben der Untertanen, der Citoyens, zu beherrschen.
Die französischen Revolutionäre taten nichts anderes, als diese Vision weiter anzustreben und zu systematisieren. So träumten sie von Richtermaschinen, die sich darauf beschränkten, den Gesetzestext automatisch anzuwenden, ohne ihn interpretieren zu müssen. Daher lehnten sie allein schon den Begriff Jurisprudenz ab, der die Möglichkeit unterschiedlicher Textauslegungen voraussetzt.
Weil das lateinische Prudentia nämlich Klugheit heißt. Und Klugheit setzt freies und unabhängiges Denken voraus. Wer mag, erkennt im Hinweis auf den Optimierungswahn der Französischen Revolution die mehr als deutliche Anspielung auf aktuelle Bestrebungen, immer größere Anteile des öffentlichen Lebens, der Aufsicht durch lernende oder festprogrammierte Maschinen zu unterwerfen. Auch solche Ansätze, mahnt Roussin Vallon, treten auf der Stelle. Sie perpetuieren Prozesse, die bislang an kein Ziel geführt haben. Erst die unsichtbaren Institutionen, Vertrauen, Autorität und Legitimität, so sein Resümee, öffnen klugem Denken die Räume und schaffen die notwendige Zeit- und Bewegungsfreiheit für mündiges Handeln.
Martin Schechner besprach Pierre Roussin Vallon, Unsichtbare Institutionen, übersetzt von Michael Bischof und Ulrike Bischof, bei der Hamburger Edition erschienen, 294 Seiten, 35 Euro. Der britische Autor Joe Dunthorne hat sich auf Spurensuche begeben. Seine Vorfahren stammten aus Deutschland. Sein jüdischer Urgroßvater, Siegfried Merzbacher, war Chemiker, lebte in den 1920er Jahren in Oranienburg und stellte dort Haushaltsartikel her. Kurioserweise zum Beispiel eine radioaktive Zahnpasta. Was Dunthorne zudem herausfand, sein Urgroßvater stellte in der NS-Zeit chemische Waffen her. Darunter den berüchtigten Kampfstoff Senfgas. Mitte der 30er Jahre emigrierte die Familie dann in die Türkei. Keine überstürzte Flucht, sondern eine genehmigte Ausreise. Und auch in der Emigration war Merzbacher noch jahrelang für das NS-Regime tätig. Kinder des Radiums heißt die deutsche Übersetzung von Dunthornes Buch und Otto Langels stellt es vor.
Joe Dunthornes Großmutter wuchs damit auf, dass sie sich die Zähne mit radioaktiver Zahnpasta putzte. Mit dieser Episode beginnt der britische Autor seine Familiengeschichte. Im Fokus sein jüdischer Urgroßvater. Siegfried Merzbacher war in der Oranienburger Chemiefirma Auer für die Herstellung der Zahnpasta zuständig.
Noch bevor die Zahnpasta im Handel erhältlich war, brachte er seiner Familie Tuben davon mit nach Hause. Unter dem Markennamen Doramat versprach die Zahnpasta ein mit neuer Lebensenergie geladenes Zahnfleisch und ein blendend weißes Lächeln. Als die Familie 1935 Deutschland verlassen musste, nahm sie Tuben der Zahnpasta mit und auf der 1600 Kilometer langen Reise gen Südosten setzten ihre Koffer nach und nach Alpha-Teilchen frei.
Joe Dunthorne, in Großbritannien als Romanautor bekannt, schreibt seine Familiengeschichte mit leichter Hand. Sie ist eher als Reportage, denn als historisches Werk angelegt. Trotz der Schwere des Inhalts kommt die Darstellung meist im lockeren, manchmal heiteren Ton daher, unterfüttert mit britischem Humor, angereichert mit Ausflügen in die Gegenwart. Als Dunthorne sich vor einigen Jahren mit seiner Mutter in Oranienburg auf Spurensuche begab, erlebte er, wie der südliche Teil der Stadt evakuiert wurde, weil eine 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden musste. Der 209. Bombenfund seit 1990.
Die amerikanische Sprengbombe war orange vor Rost und sah aus wie ein gebratenes Spanferkel, dem man ein Wachstuch ins Maul gestopft hatte. Wir sahen uns ein Video an, in dem der Bürgermeister dem Leiter des Räumkommandos Blumen überreichte und ihm dafür dankte, dass es ein Monster weniger in Oranienburg gab. Nun blieben nur noch 399 Monster.
Dunthornes Urgroßvater begann seine Karriere als Entwickler von radioaktiver Zahnpasta, bald aber kamen neue Aufgaben hinzu. die Herstellung von Gasmasken, deren Filter giftige Stoffe wie Phosgen, Senfgas und Blausäure abhalten sollten. Doch dabei blieb es nicht.
Am Ufer des Flusses wurde ein geheimes Labor zur Entwicklung neuer chemischer Waffen errichtet. Finanziert von der Reichswehr sollte die Auergesellschaft es entwerfen und betreiben. Da Siegfried bereits ein Experte in der Abwehr von Giften geworden war, war er zwangsläufig auch zum Experten in deren Herstellung geworden und er wurde gebeten, die Leitung des Labors zu übernehmen.
Damit begann eine unheilvolle Zusammenarbeit mit Regierung und Reichswehr, denn die Produktion von Giftgasen war Deutschland nach dem Versailler Vertrag verboten. Siegfried Merzbacher und seine Kollegen stellten in einem separaten Gebäude in einem luftdicht versiegelten Raum Kampfstoffe her, darunter das im Ersten Weltkrieg massenhaft eingesetzte todbringende Senfgas.
Was Schwefelsenf so gefährlich machte, war unter anderem seine scheinbare Harmlosigkeit. Gelangten auch nur winzige Tropfen Schwefelsenf in die Lunge, so versenkten sie die Opfer von innen heraus.
Siegfried Merzbacher aber leugnete und verharmloste Jahrzehnte später in seinen unveröffentlichten Memoiren jede Beteiligung an der Produktion von Giftgasen. Vielleicht war es ihm unangenehm oder er hatte verdrängt, dass er als Jude für das NS-Regime tätig gewesen war. Joe Dunthorne stieß bei seinen Recherchen auf einen Artikel in der Fachzeitschrift Gasmaske aus dem Jahr 1935. Darin beschrieb sein Urgroßvater die Konzentration von Kohlenmonoxid aus Fahrzeugabgasen und deren toxische Wirkung. Die Nazis nutzten dieses Wissen beim Einsatz von Gaswagen. Die Autoabgase wurden in die luftdichten Laderäume geleitet, um Dutzende Menschen zu töten.
Die Beziehung zwischen dem Artikel und den Gaswagen war rein spekulativ, erfolgte im Nachhinein. Siegfried war 5 Jahre vor der Inbetriebnahme des ersten Gaswagens in die Türkei emigriert. Als ich darüber nachdachte, kam ich immer wieder auf Siegfrieds Behauptung zurück, überhaupt nie für die Zeitschrift geschrieben zu haben. Ich fragte mich, ob es sich um unverblümte Unaufrichtigkeit handelte, um einen Streich, den ihm sein Gedächtnis spielte, oder um eine Mischung aus beidem.
1935 emigrierte Siegfried Merzbacher mit seiner Familie in die Türkei. In Ankara fand er vorgeblich eine Anstellung beim türkischen Roten Halbmond, tatsächlich aber knüpfte er an seine alte Tätigkeit an. Er arbeitete in einer Fabrik, die Gasmasken für die türkische Armee herstellte. Gewissermaßen ein Joint Venture zwischen der Türkei und Nazi-Deutschland.
Die Hälfte seines Gehalts wurde noch immer von der Firma Auer in Berlin bezahlt. Tatsächlich hatte seine alte Firma die Kosten für die Auswanderung der Familie zur Gänze übernommen und sogar dafür bezahlt, dass der Bechsteinflügel 1600 Kilometer weit expediert wurde.
1940 entzog das NS-Regime Siegfried Merzbacher die deutsche Staatsangehörigkeit, doch seine Familie hatte Glück und emigrierte später in die USA. Joe Dunthornes Darstellung ist mehr als eine weitere, anschaulich geschriebene jüdische Familiengeschichte. Der Autor geht auf eindrückliche Weise der Frage nach, wie Menschen in einer Diktatur durch Anpassung und Opportunismus zu überleben versuchten und wie sie später ihr früheres Handeln rechtfertigten oder ausblendeten. Ein lesenswertes, nachdenkliches Buch.
Otto Langels war das über Joe Dunthorne, Kinder des Radiums, auf den Spuren meiner jüdischen Familie, im Berlin Verlag erschienen, übersetzt von Hans-Christian Oeser, die 252 Seiten kosten 24 Euro.
Thank you.
Unsere Zeit ist geprägt durch Krisen und Unsicherheit, wie auch schon andere Zeiten zuvor. Das heißt, Menschen müssten über Kompetenzen verfügen, um mit solchen Zuständen umzugehen. Was helfen kann, ist ein neuer Denkansatz, meint die Philosophin Ina Schmid. Denken als Voraussetzung für innere Stabilität. Anstelle von Resignation und Verzweiflung plädiert sie für eine andere Sichtweise auf die Welt. Ihr Buch heißt »Wofür es sich zu denken lohnt«. Meine Kollegin Simone Miller hat mit Ina Schmid darüber gesprochen und sie unter anderem gefragt, wie man es schafft, durch Fragen und Denken nicht in die nächste Unsicherheit zu geraten.
Mein Eindruck ist natürlich auch, dass es im Moment auf sehr vielen verschiedenen Ebenen, die uns alle irgendwie betreffen, diese Fragen in einer Flut gibt, die unbeantwortbar zu sein scheint. Und da glaube ich aber schon auch, dass wir durch das Denken eine Möglichkeit haben, uns so ein bisschen stärker in diesen Ordnungs- und Sortiermodus wieder zurückzuverfrachten und uns auch zu fragen, welche Reihenfolge, welche Priorisierung kann ich auch vornehmen, um an der Stelle herauszufinden, welche Fragen ich auch tatsächlich überhaupt beantworten kann und wo es mit den guten alten Stoikern vielleicht auch gar nicht in meiner Macht steht, hier eine richtige Antwort zu finden.
Ja, und da berühren wir jetzt auch ein Problem, das eben mit der Krisenhaftigkeit unserer Zeit zu tun hat, denn typischerweise überfordern uns Großthemen. Also nehmen wir nur als Beispiel mal die Klimakrise, so ein ganz typischer innerer Dialog, der könnte ungefähr so aussehen. Was kann ich gegen die Klimaerwärmung tun? Wo beginnt meine persönliche Verantwortung und wo muss die Politik aber auch neue Rahmenbedingungen setzen? Das ist so ein typischer Monolog, der sich verliert in lauter Fragen, die sich nicht so richtig beantworten lassen. Warum sagen Sie jetzt, Denken lohnt sich da doch?
Ich glaube, es sind zwei verschiedene Ebenen, auf denen das Denken an der Stelle vielleicht bemüht werden kann oder auch sollte. Und zwar zum einen natürlich auf der Ebene der tatsächlichen Antworten auf diese Fragen des Klimawandels. Also welche technischen Möglichkeiten gibt es, welche wissenschaftlichen Antworten gibt es, welche Hindernisse gibt es aber auch offenbar in der Umsetzung und so weiter. Also eher auf dieser sachlichen Ebene und auch vielleicht wissenschaftlich fundierten Ebene. Und dann gibt es aber natürlich diese ganz persönliche Ebene des Denkens, die ich ja versucht habe, sozusagen auch in dem Buch ein bisschen stärker zu machen, sich zu fragen, wie denke ich überhaupt über diese Möglichkeiten nach? Was ist eigentlich die Verzweiflung, die Überforderung, die Überfragtheit an der Stelle, die mich wirklich jeden Tag oder in diesem Moment betrifft. Also um auch da vielleicht so ein bisschen diese Unterschiede zwischen dem, was wir manchmal so als Grübelschleifen oder eben auch als wirklich denkende Verzweiflung wahrnehmen. Also wie kommen wir aus der Nichtmöglichkeit tatsächlich auf der Sachebene zu Antworten zu kommen, weil uns möglicherweise auch die Kompetenz oder die Zuständigkeit oder die Ausbildung oder was auch immer fehlt, trotzdem zu etwas, was uns im Rahmen dessen, was uns möglich ist, auch denkend wieder sozusagen in eine Handlungsfähigkeit oder ich habe das ja so ein bisschen als Selbstorientierungskompetenz beschrieben, also in ein Vertrauen in das, was ich denkend gestalten kann, auch wenn ich an der Stelle vielleicht der konkreten Beantwortung von großen globalen Fragen keine Lösungsmöglichkeiten haben kann.
Denken ist ja jetzt nicht gleichzusetzen, das haben Sie auch schon gesagt, mit Wissen. Also durch Denken können wir vielleicht zu neuem Wissen gelangt, zu neuer Erkenntnis, aber eigentlich steht am Beginn jedes Denkens eher die Einsicht in das eigene Nichtwissen, in die Einsicht, dass es vielleicht doch ganz anders sein könnte, als es uns gerade scheint. Also eigentlich das Zulassen von Unsicherheit, oder?
Genau, und das, glaube ich, ist eben das, was wir sozusagen mit der philosophischen Tradition sehr schön auch herleiten und auch erzählen können. Also nicht zwingend belegen, aber wir können daraus sozusagen auch eine andere Perspektive entwickeln, als wir es vielleicht aus anderen Denkrichtungen oder Denkmustern oder Denktraditionen heraus tun können. Dass dieses Nichtwissen nicht bedeutet, dass wir nichts wissen, aber dass wir durchaus in der Lage sind, mit einer gewissen Form von Limitiertheit, von Begrenztheit, von Unvollkommenheit, von Sinnlosigkeit auch auf eine bestimmte Weise umzugehen, die dennoch so etwas wie ein gutes Leben möglich macht, was aber eben nicht bedeutet, dass wir deswegen völlig problemlos und harmonisch und ohne irgendwelche Sorgen oder Nöte durchs Leben gehen können. Und die Idee, die dahinter steht, ist ja eigentlich, dass wir eben mit dem Denken etwas zur Verfügung haben, dass sozusagen diese Flut von Informationen, von Erinnerungen, von Fragestellungen, die sich uns stellen, aber eben auch von Wahrnehmungen oder eben gespürten Erfahrungen, die wir nicht so richtig einordnen können, trotzdem eine Art Instrument Instrumentarium zur Verfügung haben, die uns dabei hilft, zu Einsichten oder zu Erkenntnissen zu kommen, die möglicherweise vorläufig sind, die aber dennoch Teil eines Prozesses sein können, den wir vielleicht auch als fortschrittlich oder als bereichernd erfahren und erleben können, sodass wir uns eher in so einem prozesshaften Miteinander des Denkens wiederfinden können. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich auch aus so meiner beruflichen Erfahrung immer wieder feststelle, dass es doch ungewohnt ist, sich wirklich sozusagen zusammen zum Denken zu treffen und zu sagen, wir spielen das jetzt tatsächlich im Denken mal gemeinsam durch, ohne dass es jetzt sozusagen ganz produktiv auf eine bestimmte Ergebnisorientierung hinauslaufen muss.
Das Denken also als Prozess, idealerweise als gemeinsamer Prozess, ist dann Denken in Ihrer Perspektive die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen?
Ja, auch wenn es natürlich eine Kunst ist, die hoffentlich nicht nur bei den Fragen stehen bleibt, die aber durchaus diese Fraglichkeit und auch die Fragwürdigkeit, also da finde ich auch dieses Wort sehr schön, sich zu überlegen, was ist eigentlich einer Frage würdig und wo ist die Frage nicht ein Zeichen für defizitäres noch nicht Wissen, sondern wo beschäftige ich mich fragend eben mit Zuständen, von denen ich noch nicht genau weiß, in welchen anderen Zustand sie sich möglicherweise weiterentwickeln. Also genau das, was wir ja im Moment in dieser krisenhaften und auch sehr schnelllebigen und manchmal so ungreifbaren Zeit ständig vor Augen haben, dass wir das Gefühl haben, wir wissen nicht so genau, wo wir hingreifen, wie wir Dinge begreifen, wie wir Halt finden können in etwas. Und sich dann zu fragen, gibt es vielleicht eine Kompetenz, die uns ohnehin gegeben ist, die wir an der Stelle schärfen können oder stärken können oder auch nähren können, um gerade in diesem Element des Unsicheren uns einfach ein Stück weit besser bewegen zu können, ohne dass diese Unsicherheit per se das Problem ist, was wir zu lösen versuchen.
Sie sagen auch, und das ist ein wichtiger Aspekt in Ihrem Buch, unser Denken orientiert unser Handeln. Also wenn ich zum Beispiel überzeugt bin, dass mein Handeln etwas bewegen kann, dass ich einen Unterschied machen kann, dann werde ich ganz andere Entscheidungen treffen, als wenn ich überzeugt bin, dass man eh nichts ausrichten kann und ich schon gleich gar nicht. Aber geht es in diesem Beispiel, in dieser Hinsicht dann nicht um Haltungen, also wirklich um eine Tiefendimension unseres Denkens, um unsere Grundüberzeugungen und wie kommen wir an die ran?
Ja, ich fürchte, da kommen wir natürlich auch ums Denken nicht herum. Also diese Idee der Besinnung, also des Innehaltens und des wirklichen fokussierten Denkens über das Denken selbst, das ist ja nun auch eine genuine philosophische Herangehensweise, sich zu fragen, wie spreche ich eigentlich über das, was ich denke? Was ist eigentlich meine Überzeugung und warum ist das so? Und dann sind wir eben bei diesen ganz klassischen Methoden des Abwägens, des Begründens, des Urteilfindens, des sich aber auch dialogischen Weiteraustauschens darüber, was ich da möglicherweise als Standpunkt gefunden habe. Auch des kritischen und skeptischen Hinterfragens, was aber heutzutage natürlich manchmal in so eine nächste Sackgasse führen kann, wenn wir nicht in der Lage sind, dadurch auch eine Art des konstruktiven Miteinanders beizubehalten. Also zu sagen, wir lassen möglicherweise auch nur bestimmte Denkregeln oder bestimmte Denkwinkel zu, die in diesem Moment dafür sorgen, dass wir weiterhin in dieser offenen auch eine Konstruktivität beibehalten, die darauf ausgerichtet ist, dass in dieser Offenheit etwas gestaltbar bleiben soll.
Das ist bestimmt eine Fähigkeit, die wir als Gesellschaft, die wir als Menschen dringend wieder ausbauen sollten, uns wieder aneignen sollten. Was wir derzeit ja erleben, ist eigentlich das Gegenteil. Wir erleben das Abdriften vieler westlicher Gesellschaften in Selbsttäuschungen, in Egoismen, in Abschottungen. Ist da überhaupt genügend Willen da, sich dem Denken, der Unsicherheit, dem Füreinander, dem Miteinander zu öffnen?
Ja, also volle Zustimmung. Allerdings wäre es für mich jetzt sozusagen kein Argument gegen das Denken, sondern eher ein Argument dafür ist, trotzdem zu versuchen. Also es gibt ja im Moment auch dieses schöne Wort der Trotzhoffnung, wo es ja wirklich darum geht, sich zu fragen, wenn ich das aber dann doch in dem Moment vielleicht auch nur an weniger oder an kleineren Gruppierungen oder an Menschen, die vielleicht eben nicht in Machtpositionen sitzen, feststelle, so ist es doch möglich im Moment genauso Geschichten zu erzählen von Menschen, die sich sehr solidarisch verhalten, die sich füreinander einsetzen, wo es eben um kooperative oder eben auch kompromissbereite Zusammenhänge geht. Und die Frage wäre, wenn wir denn zumindest jetzt eben in dem Moment, wo wir jetzt diese Fragen stellen, uns auf eine Seite schlagen wollen, dann wäre es ja wahrscheinlich wenig sinnvoll, nicht an der Stelle zu unterstützen und sich zu fragen, was braucht ihr, was ist da möglich, was wäre irgendwie ein Beitrag, den ich leisten kann, auch um das eigene durchaus an der Stelle nicht aus dem Blick zu verlieren und sich eben auch dem anderen nicht so ausliefern zu müssen, wie es vielleicht im Moment gerade den Anschein hat, wenn ich alleine zu Hause auf dem Sofa sitze und nichts anderes tue, als Nachrichten zu schauen.
Ina Schmid war das im Gespräch mit Simone Miller über ihr Buch »Wofür es sich zu denken lohnt«, ein philosophischer Wegweiser für unsichere Zeiten. Im Verlag Rowohlt Polaris erschienen, Umfang 254 Seiten, Preis 18 Euro. Reaktionäres und rechtsextremes Gedankengut sind in Frankreich seit Jahren auf dem Vormarsch. Dafür sorgt neben anderen Vincent Bolloré. Er war im Bereich Seefrachtlogistik erfolgreich und investierte dann in den Aufbau eines einflussreichen Medienimperiums in Frankreich. Wir haben im Programm darüber berichtet. Darüber hinaus hat Bolloré auch massiv in den Buchverlagssektor investiert und steht seit Ende 2023 der Hachette-Gruppe vor, dem größten Verlagskonzern in Frankreich. Bolloré will mit Hilfe seiner Medienmacht im Land eine geeinte Rechte von gemäßigt bis rechtsextrem an die Macht bringen. Ein Projekt, gegen das sich im linken Spektrum der Gesellschaft zunehmend Widerstand regt, darunter auch im Buchsektor. Kürzlich haben zahlreiche unabhängige Verlage gemeinsam einen Sammelband veröffentlicht, in dem sie dem Einfluss der Bolloré-Gruppe auf das Verlagswesen nachspüren. Der Titel des Bandes: Déborder Bolloré, was so viel heißt wie Bolloré besiegen oder überwinden. Susanne Krause stellt das Buch vor, das bisher nur auf Französisch vorliegt.
140 unabhängige Buchverlage in Frankreich treten namentlich als Mitherausgeber von Déborder Bolloré auf. Der appellartige Titel lässt sich übersetzen mit Bolloré besiegen. Warum dies notwendig sei, wird im Vorwort erklärt.
Vincent Bolloré steht dazu. Seit Jahren führt er einen Kulturkampf und dafür hat er einen Schlachtplan. Im politischen Bereich rassistische, sexistische und transphobe Ideen durchzudrücken, um die Partei an die Macht zu bringen, die imstande wäre, die von ihm erwünschte reaktionäre Gegenrevolution anzuführen. Man kann nicht umhin festzustellen, dass der erste Teil seines Plans ziemlich glatt abgelaufen ist. Die letzten Wahlen haben uns gezeigt, dass, auch wenn der Rassemblement National noch nicht regiert, er dennoch nun in der Rolle eines Königsmachers ist.
In insgesamt 17 Beiträgen setzen sich unabhängige Verleger, Buchhändlerinnen oder auch Autoren mit dem wachsenden Einfluss des Unternehmers in den Bereichen Kultur, Information und öffentliche Debatte auseinander, speziell bezogen auf den Sektor Buchmarkt. Das ist ein Thema, seit Bollorés Konzern Vivendi im November 2023 die traditionsreiche Verlagsgruppe Hachette übernahm. Ein Gigant. Im vergangenen Jahr kam sie auf fast 2,9 Milliarden Euro Umsatz. Neben 40 teils sehr renommierten Verlagen gehören Hachette auch die wichtigsten Vertriebsstrukturen an, darunter viele Buchläden. Der Historiker Jean-Yves Mollier liefert einen Abriss zur 200-jährigen Geschichte von Hachette.
Es wird Aufgabe künftiger Historiker sein, zu sagen, ob die Pläne zur Eroberung der öffentlichen Meinung unter Einsatz aller Mittel zum Ziel geführt haben oder unterwegs aufgegeben wurden. Dass aber die Hachette-Gruppe aus den Händen der Familie Lagardère in die des Bolloré-Clans übergegangen ist, stellt im französischen Verlagswesen einen sehr bedeutenden Wandel, wenn nicht gar eine Zäsur dar.
Als berühmt-berüchtigtes Beispiel für den neuen Kurs gilt Fayard, eine der ältesten französischen Verlage. Dessen Chefin wurde nach der Übernahme ersetzt, von einer Verlegerin, bekannt als Herausgeberin rechtsextremer Autoren. In Déborder Bolloré schreibt Florent Massot, Gründer des gleichnamigen kleinen Verlags:
Was uns wirklich fertig macht, ist zu sehen, dass Vincent Bolloré seine Geldbörse für den Erwerb von Fayard zückt, den Verlag von Claude Durand, der Solzhenitsyn, Garcia Marquez und andere auflegte um nun Simur und Sonja Mabrouk zu publizieren. Da kauft man denkwürdige Erinnerungen auf, um zumeist schlecht geschriebene und ekelerregende Ideologie zu verkaufen.
Eric Zemmour, Journalist und Autor, trat 2022 bei der Wahl für das Amt des Staatspräsidenten an. Seine Linie, rechtsaußen vom Rassemblement National. Als rechtsextrem gilt auch Sonja Mabrouk, Redakteurin bei Bolloré's TV-Sender CNews. Für Wirbel sorgte ein bei Fayard kürzlich erschienenes Buch, die Autobiografie von Jordan Bardella, Chef des Rassemblement National, 29 Jahre alt. Der Sammelband Débordé Bolloré entstand innerhalb weniger Monate. Um möglichst viele Aspekte einzubringen, wurden 4 Oberthemen festgelegt. In Teil 1 geht es um das Verlagswesen als Ökosystem sowie um eine detaillierte Darstellung von Bollorés Aufstieg zu einem Medienmogul. Dass sein Konzern Vivendi, laut Eigenwerbung das größte Unternehmen der Unterhaltungsindustrie weltweit, auch in Westafrika viel Einfluss hat, wird im folgenden Kapitel abgehandelt. Wie sich dieser Einfluss, ob in Kultur oder Politik, auswirkt, stellen 2 afrikanische Kulturschaffende ausführlich dar. Die gesellschaftliche Rolle, die zum Beispiel feministische Verlage und Buchhandlungen spielen, ist ein weiteres Thema. Der letzte im Buch behandelte Aspekt, die fortschreitende Konzentration im Buchsektor. Das zeigt, dass es in Débordé Bolloré nicht allein darum geht, Bolloré zu besiegen. Der Titel lässt sich auch anders auslegen, nämlich Bolloré überwinden. Man müsse den Blick weiten auf das System, das einen Aufstieg wie den dieses Medienmoguls möglich mache, sagt einer der Projektverantwortlichen, Benjamin Amin.
Das Problem ist doch nicht Bolloré selbst, sondern die Tatsache, dass jemand wie er so viel Macht erringen und in Frankreich letztlich die Politik diktieren kann. Die Konzentration im Verlagssektor ist ein in vielen Ländern existierendes Schema. Dass ein gewisser Faschismus an Macht gewinnt, mag manchen verwundern. In unserem Buch erklären wir, dass die Entwicklung mit viel Geduld vorbereitet wurde. Sie entspringt autoritärem Liberalismus und ungezügeltem Kapitalismus.
Und das ist ein Aspekt, der Débordé Bolloré auch für die deutsche Leserschaft interessant macht. Darüber hinaus vermittelt das Buch viel Einblick in das französische Verlagswesen wie auch in politische Entwicklungen im Land. Die zahlreichen Fußnoten in den Texten erleichtern auch jenen das Verständnis, die mit französischen Gegebenheiten weniger vertraut sind. Ein Layout-Element wirkt erheiternd, die kleinen Ameisen, die quer durch das ganze Buch wimmeln.
Wir sind viele kleine Verlage, die gegen ein großes Imperium vorgehen. Ameisen sind zwar klein, aber sie agieren gemeinsam.
Débordé Bolloré liegt nicht nur in Druckversion vor, sondern lässt sich auch online kostenlos abrufen. In mancher Buchhandlung ist das Werk schon vergriffen.
Susanne Krause war das über Débordé Bolloré. Faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre. Bolloré überwinden. Konfrontation mit dem autoritären Liberalismus in der Buchwelt. Die Taschenbuchausgabe ist über die Online-Shops der teilnehmenden Verlage erhältlich. 320 Seiten, Preis 12 Euro, zum Beispiel im Verlag Burnout. Verschiedene digitale Formate sind kostenlos verfügbar. Das war Andruck für diese Woche. Am kommenden Montag geht es unter anderem um Brückenschläge zwischen Gegensätzen, also zwischen aktivistischen Bewegungen und Staat oder zwischen alternativen Milieus und Mehrheitsgesellschaft. Durchlöchert den Status quo, heißt das Buch von Michael Hirsch und Kilian Jörg. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Lauschen.